Coaching, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Herrenracing, der Motorsport-Podcast. Wir sind einen Tag zu spät. Leute, da müssen wir uns erstmal entschuldigen. Großes, großes Sorry. Ich habe die ersten wütenden Nachrichten bekommen, aber wütend ist relativ, ne? Aber wo seid ihr? Warum gibt's den Podcast nicht? Es hat natürlich Gründe. Aber jetzt einen da zu haben, der eine Woche lang in der Wüste von Saudi-Arabien bei der Extreme E verbracht hat und die Rückreise hat es nun mal bedingt, dass Timo erst heute kann. Eddie und ich, wir haben ein tristes Dasein über Ostern gefristet, sagt man, glaube ich, ne? Und haben, hatten nichts zu tun und es war alles.
Also so trist war das nicht, in München Extreme E zu kommentieren.
Ach nee, du hast es ja kommentiert, stimmt, scheiße. Ich war der Einzige, der hier trist. Ich hab ein bisschen geguckt, stimmt, Eddie, ich habe dich ja gesehen, gehört vielmehr. Aber Jungs, schön, dass wir miteinander sind. Tag.
Tacho. Guten Tag aus Bremen. Es schneit hier gerade vor meinem Bürofenster.
Ja, geht mir ja. In Österreich genauso. Tatsächlich.
Ist ja besonders geil, Timo, oder? Wenn man irgendwie aus einer Gegend kommt, wo man eine Woche 30 Grad hatte und dann sitzt man auf einmal in Österreich und hat Schnee vorm Fenster.
Ja, klasse. Vor allem das Geile ist eigentlich, meine Frau hat mir die ganze Zeit Bilder geschickt, wie schön das Wetter zu Hause ist, alles super und ich komme an, Temperaturstoß um irgendwie 15 Grad hier am Bodensee und wir haben Schneefall seit gestern Abend irgendwie, völlig verrückt.
Völlig verrückt. Ja, neue Schlagzeile. Scheider bringt den Winter zurück nach Österreich.
Genau. Bringt den Winter mit zurück aus Saudi-Arabien. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also erstmal sind wir heute für alle, die uns jetzt gerade zuhören, heute sind wir zu dritt, kein Gast. Und es ist mal wieder die Originalbesetzung am Start. Wobei wir jetzt gerade in den letzten Wochen auch mit unseren Gästen, fand ich, echt coole Gäste hatten. Timo, wir haben dich letzte Woche sehr schmerzhaft vermisst im Gespräch mit Stefan Bradl, was wirklich cool war. Aber jetzt gucken wir mal nach vorne, beziehungsweise auch ein bisschen zurück. Ich habe so zwei Dinge, die ich vor allem auf der Pfanne habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will natürlich alles wissen zu Extreme E und die DTM-Testfahrten stehen an. Das ist so für mich, das sind so diese Woche die beiden Hauptthemen. Oder habt ihr andere?
Ja, ich habe noch ein bisschen MotoGP. Das war nämlich das Erste, was ich gemacht habe, als ich aus München dann von der Extreme E zurück war. Auch gerade, weil mir der Podcast mit meinem alten Freund Stefan Bradl so gut gefallen hat letzte Woche, habe ich mir angeguckt, kann ich dir gleich ein bisschen was zu erzählen, weil da sind schon wieder einige Rekorde gefallen.
Ja, ich
denke, im Mittelpunkt steht Timo.
Ah, jetzt, also ich freue mich, wenn wir über Extreme E reden. Waren tatsächlich dann 12 Tage in Saudi-Arabien, war heavy eigentlich. Aber eine Riesenerfahrung. Und zu Sachen MotoGP, ich hatte gestern die KTM-Jungs in meinem Flieger auf dem Rückweg von Doha, inklusive Stefan Bradl, der neben mir saß, oder beziehungsweise eine Reihe versetzt neben mir saß. Das heißt, der hat mir auch ein bisschen was erzählt.
Geil. Ja, super. Geil. Aber ich bin auch mal auf die Einschätzung der DTM gespannt, weil da haben wir jetzt ja auch mittlerweile ein komplettes Fahrerfeld irgendwie am Start und einige große Namen, die jetzt gerade in den letzten Tagen noch dazugekommen sind. Aber fangen wir mal an. Timo, erzähl doch mal bitte, Extreme E, wie war's?
wow, also es war ein riesen Ereignis für mich, weil ich ja erstmals in einer ganz anderen Position plötzlich an einem Rennwochenende war, als ich das jemals zuvor war, nämlich als Streckendesigner und ja auch als Joker-Driver natürlich vor Ort den Teams zur Verfügung gestanden habe. Aber es war ganz interessant. Ich bin angereist, musste deswegen relativ früh da sein, weil ich zum ersten Mal eben auch den Odyssey 21, also das Rennauto, das Einsatzauto gefahren bin, dem Buggy, auf der Strecke, die ich designt habe. Und das war natürlich erstmal ein ganz besonderer Moment für mich, als die erste offizielle Rennstrecke, die ich selber designen durfte, zu befahren. Der Test war super, 2 Tage, Sonntag und Montag, dann in der Rennwoche. Und dann war natürlich für mich die Spannung groß, wie kommt die Strecke bei den Fahrern an und bei den Teams an? Was ist der Eindruck? Sind die begeistert? Sind die enttäuscht? Das waren natürlich alles Sachen, da wurde meine innere Aufregung doch relativ groß, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht, weil als Racer habe ich Aufregung oder Anspannung, wenn ich selber ins Auto steige und ein Rennen oder ein Qualifying fahren muss. Aber das war ein ganz besonderer Moment, wo der erste Trackwalk dann am Freitag war, beziehungsweise Donnerstag war. Wo die Teams dann um die Strecke gefahren sind, wie sind die Reaktionen? Und vor allen Dingen dann natürlich nach dem Rollout bzw. Qualifying dann die wirklichen Stimmen zu bekommen unter Highspeed, wie die Mädels, muss man ja sagen, und die Jungs dann in den Autos tatsächlich die Strecke empfunden haben. Wir haben leider, Gottes, aufgrund von hohen Temperaturen einen sehr, sehr trockenen Sand gehabt, was auch zu sehr viel Staub und unguten Situationen geführt hat. Leider Gottes mussten deswegen ein bisschen das Rennformat anpassen, was ja ursprünglich dann Samstag schon Qualifying-Rennen beinhaltet hätte. hat aber dann final tatsächlich Samstag ein Qualifying beinhaltet, zweimal für beide Fahrer und am Sonntag dann ein reduziertes Aufgebot von nicht 5 oder 4 Autos am Start, sondern von nur 3 Autos. Das war ein bisschen Diskussion, aber wir mussten irgendeine Lösung finden aufgrund der Staubsituation, die wir dann vorgefunden haben. Und das, glaube ich, haben wir ganz gut gemacht. Und die Bilder, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, aber Eddie, du hast dich ja super vorbereitet, hast mir immer wieder geschrieben, waren Monster spektakulär und ich habe Teams erlebt, beziehungsweise auch den Alejandro Agag, der das ganze Thema ja aus dem Boden gestampft hat und der auch für die Formel E verantwortlich war, etc. Der hat dann gesagt, okay, wir haben das eine oder andere Problem gehabt, wir haben heftige Abflüge gehabt, aber wir sind rund um die Welt auf Titelseiten, auf die wären wir nie gekommen, wenn wir einen ganz normalen Auftakt gehabt hätten. Und ja, der Ansatz und die Aussage war extrem und extrem haben wir, glaube ich, auch erlebt, alle Mann. Ich weiß nicht, wie es ihr erlebt habt oder Eddie, wie du es erlebt hast. Du hast das Ganze ja dann kommentiert. Ich hätte gerne deine Stimme gehört, aber ich bin irgendwie zwischen Teams und Race Control die ganze Zeit hin und her gesprungen und habe irgendwie geguckt, irgendwelche Situationen mit zu erledigen, die dann irgendwann mal mein Aufgabenfeld als Streckendesigner und Rennfahrer völlig verlassen hatten, weil überall hier und da Brandherde waren. Und dann war auch meine Ressourcen aus der Motorsport-Erfahrung meines Lebens irgendwie gefragt hier und da. Deswegen war es ein unglaublich spannendes Wochenende.
Aber das Gute ist ja, du hast eine freie Woche und kannst dich hoffentlich ein bisschen ausruhen, hoffe ich jetzt
genau,
mal.
Ja.
Oder vielleicht hoffe ich es auch nicht. Bei den offiziellen DTM-Fahrten nimmst du ja leider nicht teil, wie ich heute an der Starterliste gesehen habe. Extreme E kann man sich auch immer noch mal schön, wenn man es verpasst hat, live auf ran.de angucken. Da steht es nämlich Real Life. Dann kannst du dir das selber mal angucken. Das
habe ich noch gar nicht gemacht.
Ich habe natürlich auch ein bisschen über dich erzählt, weil du hast da ja ein paar spektakuläre Passagen eingebaut. Wenn ich an den Drop so denke, mein Co-Kommentator Daniel Absprach die ganze Zeit nur von Achterbahn und da haben wir ja wirklich Spektakel pur erlebt. Ja, und letztendlich für mich, ich kann nur sagen, das sah irre geil aus, das war gut gemacht, das war professionell gemacht. Das war natürlich auch bei uns für die Fernsehproduktion in München oder speziell für mich teilweise ein Blindflug, weil man nicht wusste, was kommt jetzt als nächstes, wen haben wir als nächstes im Interview, das wusste man alles nicht, trotz unserer Vroni, Veronika Mittermüller und Alex Wölfing in der Regie. Die wussten es aber eben auch nicht, aber da muss ich mal eine Lanze für die Extreme und für Alejandro Agag brechen. Extreme E jetzt am Wochenende. Das ist ein Startup und ich habe mich da mit dem Daniel noch drüber unterhalten, der ja Alejandro Agag von uns allen, glaube ich, am besten kennt, weil er seine 69 Formel E-Rennen unter seinen Fittichen gefahren ist. Das ist ein Startup, das darf man nicht vergessen. Die haben da was probiert oder ihr habt da in der Wüste von Al Ula was probiert, was noch nie zuvor irgendjemand gewagt und probiert hat. Und ihr seid nicht nur mit den Unfällen auf den Titelseiten, sondern es ist auch noch nie so viel über den Klimawandel diskutiert worden. Es ist auch noch nie so viel darüber diskutiert worden. Und das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Natürlich hilft es der Umwelt für die Zukunft nicht, wenn Nico Rosberg, Matthias Ekström, Johann Christoffersen und Co. da am Strand von Al Ula oder in der Nähe von Al Ula ein paar Tüten Plastikmüll am Strand einsammeln. Nee, das hilft's nicht. Aber die St. Helena, das Paddockboot, ist ein Forschungsboot. Das soll eine langfristige Wirkung haben. Und ihr habt auf jeden Fall eins erreicht. Aufmerksamkeit erreicht. Ja, und die kleinen Stellschrauben, die dann auch zugegebenermaßen im TV-Format das eine oder andere Mal nicht so gepasst haben. Naja gut, da muss man dann halt drüber hinweg kommentieren. Aber definitiv waren die Bilder so geil, dass ich auch sagen würde, der Start ist gelungen. Ja, und an den Stellschrauben, das war ja bei der Formel E im Übrigen genauso, als Alejandro Agag damit angefangen hat. Da müssen wir ein bisschen dran drehen fürs nächste Rennen im Senegal. Da baust du dann wieder einen schönen Kurs, baust wieder ein bisschen Spektakel ein. Kyle Leduc habt ihr ja permanent im Feld. Das ist ein völlig verrückter Ami, dessen Karriere ich auch verfolgt habe. Der fährt Monster Energy gesponsert, diese riesen Pickups in der Wüste bei irgendwelchen Offroad-Rennen in den USA. Der hat es ja schon geschafft, den Odyssey 21 im Shakedown komplett zu zerdeppern. Ja. Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Ja. Also ich hatte genügend Unterhaltung, das dazu. Und ich weiß nicht, wie Timo, wie Matthias es empfunden hat, als du mal reingeguckt hast. Solche Bilder habe ich ehrlich gesagt noch nie kommentiert.
Also ich habe solche Bilder auch in der Form. Also ich habe zwischendurch so ein bisschen an frühere Bilder Rallye Paris-Dakar gedacht. Das hatte ich dann schon, da hatte ich schon so Erinnerungen natürlich auch. Timo, der Kurs, den du da gesteckt hast, wie lang war der? Was
8,8 Kilometer.
Ich hatte jetzt auch so 8.
Genau,
ich hatte 8 im Kopf irgendwie, genau. Also stimmt sogar. Ich muss sagen, ich fand es wirklich von den Bildern her spektakulär. Es war natürlich wahnsinnig staubig und da entsprechend dann auch zu folgen. Das war dann wiederum auch nicht so einfach. Aber Eddie, du hast das natürlich super gemacht. Die Kollegen haben das super gemacht. Wirklich die ganze Übertragung. Ich meine, es ist ja, und das habe ich immer wieder dran gedacht, es ist natürlich auch aus dem Boden gestampft. Ich weiß noch, wie wir vor anderthalb Jahren irgendwie das erste Mal darüber gesprochen haben und das erste Mal davon gehört haben. Und ich weiß noch, wie ich so gedacht habe, was, eine Rallye? Irgendwie, was um jeden Kontinent, in der Arktis, in der Wüste, im Regenwald? Was habt ihr denn davor? Und wenn man das dann sieht, so anderthalb Jahre später, wie das dann auf die Strecken kommt, was für Fahrer, was für Teams damit am Start sind. Ich meine, das sind ja wirklich große, große, große Namen hinter den Kulissen, sprich also Nico Rosberg, Lewis Hamilton, aber eben auch Carlos Sainz. Also mehr muss ich ja gar nicht sagen. Das ist ja wirklich unglaublich, das Ganze zu sehen. Ich war natürlich auch ein bisschen schockiert. Also der Unfall von Claudia Hürtgen, ich glaube, es war im freien Training, ne? Oder im Qualifying.
Also zweimal quasi sozusagen.
Bei ihr, oder zweimal sogar. Also wenn du das dann schon siehst, so, ich habe auch gedacht, wieso überschlägt die sich denn jetzt? Also da war ja keine Berührung oder sonst irgendwas großartig. Zumindest habe ich sie nicht gesehen. Das ist wirklich, ich glaube, fahrerisch, was die da auch geleistet haben, echt, und du, Timo, kannst das besser beurteilen, am Limit. Es war mein Eindruck, dass es am Limit ist und war. Und was dann von den Bildern her da transportiert worden ist, also spektakulär, toller Auftakt, sehr gefährlich, glaube ich. Wie gesagt, am Limit war mein Gefühl. Das weiß ich nicht, wie weit das diskutiert worden ist. Aber die haben mit der Formel E auch irgendwann mal angefangen und haben das mittlerweile zu so einem großen Ding gemacht. Und wir hoffen ja, dass wir es in Deutschland auch weiter zu einem großen Ding machen können. Wir sind ja jetzt wieder in so einer Rennwoche, ne? Am Wochenende geht's nach Rom. Und dann haben wir da auch wieder hoffentlich spektakulären Motorsport live in Sat.1. Insofern, eben Chapeau.
Ja, also ich kann da mal so ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben. Also klar, die Anforderungen von Alejandro an mich waren natürlich, Timo, es soll extrem sein. Es soll so sein, dass es auch nicht irgendwie so easy ist, dass jeder damit umgehen kann. Wir haben Männlein und Weiblein im Auto, aber es sind alles Profis und die sollen alle und müssen alle so clever sein, wann es quasi mit dem Risiko zu viel ist. Sprich, wann muss ich vielleicht ein bisschen Speed rausnehmen? Da kommt natürlich dann irgendwie dann der Punkt, da kommt dann ein Qualifying, wo so sind Rennfahrer eben auch, da probiert man dann an die 100% Leistung und Performance ranzukommen und da riskiert man eben auch der eine mehr, der andere weniger. Daraus entstanden dann unglaublich spektakuläre Unfälle. Wir haben diesen Amerikaner Kyle Duke tatsächlich schon in der Vorankündigung fürs Wochenende haben alle gesagt, also win it or bin it ist quasi der Slogan der Amerikaner, sprich ich probiere das mal voll, wenn ich Glück habe geht's, wenn ich Pech habe ist Schrott. Und genau diese Vorhersage hat natürlich für diese Amerikaner genau getroffen, muss ein bisschen für die Teamkollegin Sarah Price ein bisschen sie in Schutz nehmen, sie ist ein bisschen weniger aggressiv, aber auch eine unglaublich schnelle Fahrerin gewesen, die habe ich sehr stark gelobt, aber die Amerikaner, gerade der Kyle Duke, hat einmal das Auto im Rollout völlig zerstört, neu aufgebaut, ich habe mit Chip Ganassi, dem Teamchef selber geredet, der auch vor Ort war, der war natürlich nicht so amüsiert darüber. Und das dann in diesem letzten Hoffnungslauf, wo ja dann das Team Abt Cupra mit Matthias Ekström und Claudia Hürtgen noch am Start waren, wo es um die letzten beiden Punkte ging für dieses Wochenende und Kylie Duck, die eigentlich entspannt geführt haben. Claudia kam dann eben in dem Moment, in dem letzten Lauf an die Passage, wo sie am Vortag überschlagen hatte, ist sehr vorsichtig an der Stelle gefahren. Und ist dann über die Streckenbegrenzung, trotz dass sie vorsichtig gefahren ist, rausgekommen und hat deswegen noch mehr verzögern müssen. In dem Moment ist Kyle Duke in einer Bergabpassage eine Düne runter, völlig wahnsinnig mit einem Extra-Boost tatsächlich, den er sonst auf der Strecke zur Verfügung hätten können, tatsächlich die Düne runtergeschossen und wollte die irgendwie noch überholen, was noch locker hätte funktionieren können, die letzten 500 Meter bis zum Ziel. Aber Claudia zu langsam, verzögert, er den Hyperboost gedrückt und ist dann mit Übergeschwindigkeit wie ein Tornado in das Ding eingeschlagen von der Claudia. Damit war das Auto zum zweiten Mal Schrott für beide Teams. Beides Mal Totalschaden, beide Autos in dem Fall jetzt nach Europa zurück müssen, neu aufgebaut werden. In welcher Form und wie intensiv, das wird sich noch zeigen. Aber zweimal unglaublich spektakuläre Bilder mit zweimal dem gleichen Team, was natürlich für ungute Situationen in Anführungszeichen gesorgt hat, dass die Teams einfach extrem am Boden zerstört waren, so große finanzielle Aufwendung für 0 Punkte am Ende des Tages zu haben. Das war so rein sportlich schon ein extremes Ding, was aber bildtechnisch und PR-technisch natürlich viel Aufsehen erregt hat. Und was ich für euch oder für Eddie, für dich nochmal und für unseren Sender nochmal sagen, also am liebsten wäre mir einer vor Ort von euch, ganz im Ernst, weil klar, da gibt es natürlich noch viele Dinge, die optimiert werden müssen, weil es ein neues System ist. Aber das waren wirklich so viele Dinge, dass ein paar gute Leute noch auf jeden Fall vor Ort gefehlt hätten, fernsehtechnisch, die das eine oder andere vielleicht ein bisschen hätten vermitteln können. Man hat zum Beispiel eben auch aufgezeichnet, früh morgens schon live aufgezeichnet, hat das dann nachher in der Live-Sendung mit eingespielt, hat ein bisschen zur Diskussion im einen oder anderen Forum geführt, weil irgendwie Ergebnisse draußen waren, aber das noch gar nicht im Fernsehen kam. Deswegen war es ein bisschen ungut, aber man wollte damit natürlich ein bisschen Sicherheit in den Tag bringen. Wenn was schief geht, wie können wir das Thema im Fernsehen noch steuern? Und das war so eine vorab angekündigte Geschichte intern, die dann live komisch gewirkt hat, muss man schon sagen. Aber ich glaube, damit am Ende konnte jeder umgehen. Das wird in Zukunft mit Sicherheit deutlich besser werden.
Ja, also ich habe Zeit, wenn der Senegal-Termin ansteht. Ne? Kannst du auch mal vorschlagen.
Ja.
Aber nochmal eben ergänzend zu den Namen, die du gesagt hast, weil du Chip Ganassi gerade erwähnt hast. Nico Rosberg war vor Ort. Zac Brown, der ja als Formel-1-Teamchef auch echt definitiv einen pickepackevollen Kalender hat, war vor Ort. Und ja, auch wenn es für den einen oder anderen, ich denke da insbesondere an die Abt-Mannschaft, an die Äbte, die vor Ort waren, die dann eine Nachtschicht eingelegt haben. Wir haben eine Stunde nur gepennt, um das Auto von der Claudia nach dem Samstagsunfall für sonntags wieder hinzubekommen, obwohl sie ja wirklich nur noch um die letzten Pünktchen da gefahren sind im sogenannten Shootout. Und dann ist die Kiste schon wieder Schrott. Positiv bei den Unfällen haben wir auch feststellen können, insbesondere bei diesem Horrorabflug von Claudia Hürth. Und jeder, der es nicht gesehen hat, guckt euch das mal an, weil eins wissen wir jetzt seit diesem Wochenende und ich habe heute irgendwo eine Schlagzeile gesehen, ich glaube auf E-Formula E, das ist das deutsche Portal schlechthin für elektrischen Motorsport, 3 Minuten lang wussten wir nicht, wie es Claudia geht, sagten da die Teammitglieder. Sicher scheint das Auto zu sein, weil wenn so ein Überschlag, ja auch bei deutlich über 100 km/h an der Stelle, so glimpflich ausgeht und die Claudia dann aussteigt und am nächsten Tag sogar schon wieder fährt, dann kann es an der Sicherheit des Autos schon mal nicht hapern.
Ja, es war ja kein Überschlag, einmal rum. Ich weiß gar nicht, wie oft sie da rumgeflogen. Das war ja, vier, fünf Rollen oder so, die sie da gemacht hat. Das war ja ein unfassbares Bild. Ja. Und also sie hat jetzt ein bisschen leid getan, weil ich bin das Auto ja auch schon gefahren, ungefähr mit 35 km/h auf einer Rennstrecke in Oschersleben auf einem kleinen Testkurs. Das hatte übrigens mit dem, und das fand ich auch interessant, das, was die da getestet haben und auch diese ganzen Promo-Aufnahmen und so, was es alles gab, mit den Gegebenheiten dann vor Ort, und das finde ich mit dem Blick in die Zukunft auch total spannend, hatte das natürlich bei diesen Testereien mal rein gar nichts zu tun.
Ja, das war auch genau das Thema, ne? Die kamen dahin. Ich bin ja das Abt-Auto tatsächlich als erstes gefahren am vergangenen Sonntag und bin dann das Auto von Hispano, ich weiß gar nicht, wie die aus Sousa, keine Ahnung, dieses spanischen Team gefahren. Auf jeden Fall habe ich 2 Autos, die mit 2 verschiedenen Setups ausgestattet waren, gefahren und habe sofort festgestellt, Leute, also mit dem Setup seid ihr mit Sicherheit komplett daneben für das, was die Autos hier auf der Strecke erwartet. Das war natürlich auch ein Schock für die Teams und das ist das Interessante. Die kommen an ein Rennwochenende, müssen mit Ingenieur und Fahrern irgendein Setup sich erdenken und kommen dann an die Strecke und stellen fest, ich glaube, das passt nicht, beziehungsweise ich habe gar keine Ahnung, was ich hier einbauen muss, ja. Und das macht es umso spannend. Genau. Dann haben die Streckenbesichtigung, dann dürfen die da rumlaufen 2 Stunden lang. Es ist ja bei 10 Kilometer, sind 2 Stunden schnell vorbei, oder bei 8, 9 Kilometer. Dann haben sie ein Rollout, eine Runde jeder Fahrer, Feierabend, dann Qualifying. Ja, das heißt, herzlichen Glückwunsch. Ist natürlich erstmal schwierig, sich 9 Kilometer einzuprägen. Man kann natürlich filmen und fotografieren. Die Fahrer haben die ganze Nacht durchgesessen, haben Videoanalysen gemacht, um sich die Strecke einzuprägen. Aber selbst ich, der die Strecke gemacht hat und derjenige, der mit einem Side-by-Side und dann eben auch mit dem Einsatzauto mehrere Runden gefahren ist, hat immer noch blinde Ecken gehabt oder Ecken gehabt, wo ich nicht 100% wusste, war das jetzt die Kuppe, war da hinterm Busch oder war da kein Busch? Und wenn du natürlich abliefern musst und Qualifying hast, dann riskierst du halt eben dann vielleicht das eine oder andere mehr. Und es war echt extrem und es braucht auch noch ein bisschen Tests, was Autosetups betrifft. Da fehlt die komplette Erfahrung bei den Teams für solche extremen Strecken. Da fehlen Dämpfertests. Es gab einige technische Dinge, die noch nicht gut waren, wo mit dem Hersteller Spark noch mit Sicherheit optimieren muss. Aber ja, das war die Anforderung. Es soll extrem sein und ich glaube, extrem haben wir in allen Situationen irgendwie erleben können.
Voll ja, Timo, von mir ergänzt, weil ich habe ja auch viel recherchiert und mich wirklich versucht, gut vorzubereiten, nicht nur über die Fahrer, sondern auch über die Begebenheiten. Das konnte man meiner Meinung nach ganz gut sehen bei dem zweiten Unfall von Claudia Hürtgen, also als Kai LeDuc ihr hinten drauf gebackert ist. Wobei ich ja der Meinung bin, das ist auch in der Wüste bei Extreme E genau das gleiche wie im normalen Straßenverkehr. Wer auffährt, hat für mich per se erstmal immer Schuld. Das mal vorab dazu. Aber wenn man sich das in Erinnerung ruft und wenn man das mit den Bildern vom Vortag mal vergleicht, also wer das möchte, kann das auf ran.de tun auch und sich die Unfälle nochmal anschauen, da war auf einmal eine Welle in dieser Querfuge, da ging es glaube ich über so einen kleinen Weg und da war auf einmal eine Welle, die war am Tag vorher gar nicht da. Was ich damit sagen will ist, das ist halt eben in den Gegenden, in denen die Extreme E stattfinden wird, noch viermal im Jahr. Das ist ein natürliches Ressort. Da verändern sich natürlich die Begebenheiten auch ja teilweise von Stunde auf Stunde. Wenn ich an die Windbilder denke, die du mir geschickt hast, ich glaube vom dritten oder vierten Tag, wie es da geweht hat. Natürlich dauert das dann da gerade mal eine halbe Stunde und auf einmal hast du da eine Düne, die war da vorher gar nicht.
Ja, da muss ich allerdings ein bisschen ins Wort fallen, denn ich habe mich natürlich auch gewundert, ich wollte den Unfall natürlich auch analysieren, bin dann gleich mit dem Scott Elkins, der Renndirektor ist, auch übrigens der Formel-E-Renndirektor ist, ein sehr, sehr geiler Renndirektor, muss man klar so sagen, rausgefahren. Ich wollte es wissen, weil meine Bilder von dem, wo sie hergefahren ist, nicht mit dem Streckenverlauf zusammengepasst haben, bin rausgefahren und mussten dann feststellen, dass Claudia tatsächlich die Kontrolle oder was auch immer verloren hat, aber hat die Strecke verlassen. Sie ist von der Strecke runtergefahren. Und diese Wellen, die du gerade ansprichst, die waren tatsächlich genauso am Vortag und alle Tage davor auch schon da. Warum sie da runtergekommen ist, die Frage und die Antwort fehlt mir immer noch. Ich wollte dann, nachdem sie das zweite Mal so einen Frust hatte, sie nicht persönlich direkt danach fragen, weil da gab es andere Baustellen bei den Äbten in dem Moment. Aber ich weiß vom Renningenieur, ja, sie ist von der Strecke, von der Linie abgekommen. Was eben auch dazu geführt hat, in dem Staub, dass Leduc, der von hinten kam, mit dem Hyperdrive, mit dem viel zu hohen Speed, einfach zwangsweise von seiner Geschwindigkeit dahin geschossen wurde und auch so ein bisschen der Staubwolke von der Claudia hinterhergefahren ist, die allerdings ja genau wegen diesen Wellen dann auch bremsen musste, weil sie irgendwo unterwegs war, wo sie eigentlich nicht hin wollte. Und da kamen halt zwei unglückliche Dinge zusammen. Ja, im ersten Moment frustrierend und im zweiten noch viel schlimmer, weil beide Autos wieder kaputt waren, ne?
Aber du gibst mir schon recht, ist für mich für die Zukunft als Kommentator für die Extreme E wichtig. Das sind keine permanenten Rennstrecken.
Genau.
Da ändert sich schon mal sehr oft was.
Natürlich,
oder Spurrillen. Die Autos, die dann da langfahren, Spurrillen ja, und. Da kommen auf einmal Bams und Sprünge, die waren vorher nicht da.
Also da gebe ich dir vollkommen recht.
Das kenne ich noch von früher vom Motocross, da ist das nämlich auch so.
Ja. Genau, daran habe ich mich auch so ein bisschen erinnert. Und wir alle wissen, dass ja die mal Motocross gefahren sind oder im Gelände unterwegs waren, wie auch immer. Und dann mit dem hohen Speed, das schaukelt sich ja dann auch durch die frei werdende Energie ja auch relativ schnell auf. Das heißt, Wenn die da auf Wellen unterwegs war, dann ist es ja ein rein physikalisches Gesetz, dass sie sich irgendwann überschlägt. Ne?
Ja,
ich habe diese Wellen ehrlicherweise so gar nicht gesehen. Aber das ist...
Das Auto hat natürlich einen relativ hohen Schwerpunkt, ist natürlich ein Buggy sozusagen, es ist relativ hoch, bedeutet natürlich, wenn irgendwann die Seitenführungskräfte zu hoch werden, kommt eben auch das Kippen von dem Auto. Und das ist in der Tat mehr und mehr passiert, aber hat man übers Wochenende auch gesehen, wenn ihr den Sonntag beobachtet habt, dann wurde es besser. Warum? Weil die Teams natürlich verstanden haben, wir müssen hier ein bisschen was am Setup machen, wir müssen an der Fahrzeughöhe was machen, wir müssen die Dämpferhärte und Federkombination vielleicht anpassen auf die Gegebenheiten, die wir hatten. Man hat auch von offizieller Seite die Leistung, Motorleistung zurückgenommen für den Rennsonntag, weil es brutal war einfach, dass das Auto mit sehr viel schlechten Setup und diesen Streckenbedingungen ultra schwierig zum Fahren war. Und für den Sonntag war Setup besser, die Leistung war nicht mehr so aggressiv und somit war dann der Sonntag deutlich besser und angenehmer vom Handling für alle Fahrer und vor allen Dingen Sachen Kleinholz auch angenehmer.
Ja, und trotzdem ist Johann Christoffersen dann am Sonntag mit dem leistungsreduzierten Auto, also statt 550 PS hatte er wesentlich weniger Leistung zur Verfügung als noch im Qualifying, der ist dann am Sonntag trotzdem die schnellsten Sektorenzeiten gefahren und auch die schnellste Runde gefahren. Spricht so ein bisschen für mich als Motorsportjournalist dafür, Extreme E ist auch für die Zukunft so eine Challenge und das liebe ich ja an euch Rallycross-Fahrern, das liebe ich ja auch an Sebastian Loeb und Co. Das ist eine Challenge, sich auf die Begebenheiten und auf die Umstände einzustellen. Also sprich, man muss ein ziemlich kompletter und komplexer Autofahrer sein, wenn man diese Begebenheiten beherrschen will und da erfolgreich sein will. Deswegen aus meiner Sicht völlig klar, was Johann Christoffersen und Molly Taylor, wollen wir ja nicht vergessen, seine Partnerin, die ist nicht umsonst in Australien Rallye-Meisterin geworden. Und jetzt zwar nicht in irgendeiner Lady-Klasse, sondern die ist Rallye-Meisterin geworden. Das heißt, die hat die ganzen Typen aus Australien, aus Down Under abgebügelt. Und deswegen haben sie da beim Team Rosberg auch so lange nach einer geeigneten Partnerin für Johann Christoffersen gesucht. und mit Molly Taylor, der schnellsten Dame des Wochenendes, der Australierin, auch gefunden. Und ich glaube, da wird sich noch ganz viel tun. Aber ich betone nochmal, wie gesagt, Extreme E ist ein Startup. Wir müssen dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Da sind noch einige Stellschrauben, völlig klar. Im Senegal sind die Begebenheiten wieder ganz, ganz anders. Aber ich bin mir sicher, dass die Truppe rund um Alejandro Agag clever genug ist. Das haben sie mit der Formel E, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, bewiesen. Die werden schnellstmöglich an diesen Stellschrauben arbeiten.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich kann nur sagen, es war eine geile Erfahrung, hat Riesenspaß gemacht vor Ort. Und was auch richtig geil war, du hast ein paar Namen eben angesprochen, aber egal, ob das Chip Ganassi war oder ob das Jenson Button war, ob das Nico Rosberg war, ob das Carlos Sainz war, die sitzen in der Hospitality, was so ein kleines Zelt so in der Wüste ist und so ein paar Bierbänke übertrieben gesagt, die draußen vor der Tür stehen, abends alle zusammen irgendwo da in der Wüste, trinken was zusammen, essen zusammen und es ist eine total geile Community gewesen. Ich glaube auch gerade, dass die, sag ich mal, Jungs wie Zac Brown und so, die aus der Formel 1 sehr viel Etepetete gewohnt waren, oder ob es ein David Richards vom ProDrive, der da war, die haben das genossen, weil das so intim war. Das war total geil. Ich meine, ich habe, klar, ich habe Jenson Button mal Hallo gesagt bei DTM, bei unserem Rennen. Ihr wisst das, wo er bei uns in der DTM-Gast stattgefahren hat. Viel mehr Kontakt hatte ich auch nicht. Und das Wochenende hat dazu geführt irgendwie, dass wir ja alle paar Minuten miteinander zu tun hatten, angerufen wurde, kannst du hier nochmal, kommst du da nochmal vorbei, trinken wir was zusammen. Also super, super Atmosphäre da gewesen und das hat mir echt gefallen und deswegen glaube ich an großes Potenzial, weil sich alle wohlgefühlt haben. Wie du sagst, Eddie, an den Stellschrauben wird man noch stellen. Man will mich jetzt auch relativ schnell schon wieder nach Senegal schicken, um da die Streckenvarianten nochmal zu optimieren bzw. zu überlegen, ob das alles perfekt ist mit Batterieleistung, Dauer des Fahrens, Streckenlänge, vielleicht sogar von 2 auf 3 Runden Streckenlänge machen. Vielleicht eine Joker-Lab mit installieren. Also es gibt ein paar Gedanken, die durchaus im Kopf sind fürs Rennwochenende Ende Mai. Also ich bin gespannt. Auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht.
Bin ich jetzt auch schon. Und ein Tipp noch für Matthias, weil der guckt ja auch gerne. Ich finde, wenn ich jetzt an Sebastian Loeb denke, Jenson Button als Teamchef ist mitgefahren, Nico Rosberg ist da rumgerannt. Aber mein persönliches Highlight, und damit komme ich schon zu meinem Top des Wochenendes, Katie Mannings im Andretti-Auto als Partnerin von Timi Hansen beim Fahren zu beobachten. Matthias, das musst du dir mal geben. Und alle, die das jetzt gerade hören, müssen sich das auch geben, weil das ist ein hübsches, junges Mädel, die schnell Auto fahren kann. Das hat sie schon bewiesen. Und die hat immer geredet die ganze Zeit oder gesungen oder was weiß ich denn, was die da gemacht hat. Ja. Timo, meine Bitte an dich, wenn du das nächste Mal Katie Mannings triffst, frag sie bitte mal, was sie da macht. Die fährt da also hochkonzentriert mit 135 über irgendwelche blinden Kuppen oder in den Drop runter. Und wenn man dann die Onboard bekommen hat, dann hat die ganze Zeit gequatscht, Grimassen gezogen, gelächelt, hat ein sehr schönes Lächeln, die Dame. Also ich bin ab sofort Katie Mannings Fan, der Kollege Daniel Abt im Übrigen auch. Frag sie das bitte mal. Und Matthias, du guck dir das bitte mal an. Und alle, die jetzt gerade zuhören, Katie Mannings Onboard ist ein Highlight.
Ja, also das muss ich sagen, dass tatsächlich das ein Thema war, auch im Fahrerlager. Also, weil es natürlich sehr witzige Bilder von Katie Mannings waren. Und der ein oder andere, vor allen Dingen die Mädels, kamen dann danach, nachdem ja sehr viel geredet wurde über diese Bilder, die ja gesagt haben, ich glaube, wir müssen über diesen offenen Helm nochmal nachdenken, ob das so gut ist, dass man so viel vom Gesicht sieht während des Fahrens. Waren sich dann irgendwann nicht mehr sicher. Der ein oder andere denkt über einen Full-Face-Helm jetzt wieder nach, aber ich glaube, für die Emotionen zu übermitteln, war das echt geil und echt witzig. Und wenn du bei Mädels bist, muss ich noch eins sagen, dann muss ich nochmal zu Sarah Price kommen, die mich am meisten beeindruckt hat. Der Lauf, wo sie mit Matthias Ekström unterwegs war, guckt euch mal an, das waren die Amis, die gesagt haben, Staub ist super, genau unsere Stärke, das wollen wir haben. Wo alle gesagt haben, seid ihr bekloppt? Und die gesagt, nee, das wollen wir. Und schaut euch mal den Start an, wo Matthias Ekström mit Sarah Price gefahren ist. Die hat eine Show abgeliefert, eine halbe Runde lang, bis es dann vom Staub halt nicht mehr ging. Aber die ist so viel offline gefahren. Die hat so perfekt analysiert. Die war dem Matthias Ekström am Arsch gehangen. So die ersten Drittel von der Runde, wo man noch einigermaßen sehen konnte. Es war unglaublich beeindruckend, dass jemand plötzlich eine komplett andere Linie gefahren ist als alle anderen. Und das als Frau. Da muss ich sagen, okay, die Amis haben doch irgendwas, was sie anders gelernt haben als die Europäer und haben auch vor allen Dingen viel, viel weniger Angst als die Europäer.
Ja, gebe ich dir recht. Also Sarah Price auch, ich hätte das gerne gesehen, dass die mehr zum Fahren gekommen wäre. Ja. Ging halt nicht. Die war enttäuscht, aber die kommt dann vielleicht beim nächsten Rennen. Sowas Ähnliches hat man ja dann im Finale auch gesehen. Johan Kristoffersen. Also Timi Hansen gewinnt den Start. Da gibt es ja auch nicht dieses Fanvoting, sondern Gridplay heißt das Ganze bei der Extreme E, wo die Fans voten können, wer sich dann im Finale die Startposition aussuchen kann. Also Timi Hansen beim Start vorne, da hat man dann schon denken können, okay, alles alles klar. Aber dann kam eben halt, und der Typ ist nicht umsonst dreimal Rallycross-Weltmeister geworden. Das zeigt schon, dass er ein kompletter Rennfahrer ist. Johann Christoffersen auf einer Linie auf einmal daher. Und das hatten wir in der Onboard. Auch das, Matthias, und auch das, liebe Fans draußen, guckt euch das an. Johann Christoffersen, ja, der hat schon Argumente geliefert.
Der hat, Wahnsinn. Also, es ist aber auch wieder, es ist, wenn ich einmal was dazu sagen darf, weil es waren ja viele große Namen auch aus dem Rallye-Sport, die wir gesehen haben. Also ich glaube, es hat, und das hat Timmy Hansen, habt ihr gerade angesprochen, ja genauso, Timo, einer deiner Gegner. Das ist einfach auch, und das hat, finde ich, dieses Rennwochenende auch gezeigt, es ist ein Vorteil, wenn du Rallye-Erfahrung hast. Und da bist du auch als ein Timmy Hansen oder so nochmal in einem anderen Vorteil als jetzt ein Matthias Ekström, der irgendwie auch natürlich Rallycross gefahren ist und immer Rallye verrückt war und so weiter. Aber der die Hauptzeit seiner Karriere eben auf Asphalt verbracht hat, ne?
Ja, also es ist jetzt mit Sicherheit kein Fehler, wenn man im Offroad-Bereich unterwegs war und schon mal im Dreck gespielt hat mit einem Auto, dann einfach das Gefühl für den Grenzbereich dann nochmal auf Sand, Schotter, Stein oder Gehstein ist dann nochmal ein anderes. Ich habe mit dem Jensen Button lange geredet, sag ich, weil er sagt, oh, mein scheiß Auto ist untersteuert wie Sau. Dann sage ich, Jensen, wenn ich dir zuschaue, wie du Auto fährst, du fährst wie auf der Rundstrecke. Du fährst gerade auf die Kurve zu, bremst und fängst an einzulenken mit deinem Monsterauto und das schiebt natürlich mit dem Gewicht irgendwie. Andere haben das Vertrauen, laden das Auto quasi schon so vor, sozusagen, stellen das Auto an. Wenn man die Johann Christoffersen-Runde im Qualifying gesehen hat oder auch im freien Training gesehen hat, im Rollout, das war pervers. Da ist ein Commitment da gewesen, Vertrauen da gewesen. Das fehlt zum Beispiel an Jensen Button, der sehr wenig Offroad-Erfahrung hat. Ja, natürlich völlig, ja. Deswegen sieht man da deutliche Unterschiede unter den Fahrern. Aber wie du sagst, es ist mit Sicherheit ein Vorteil, wenn man sich im Offroad-Bereich ein bisschen beschäftigt hat und vor allen Dingen eben auch, wenn man Gegebenheiten lesen kann, sich anpassen kann und schnell ändern kann. Ja? Das ist mit Sicherheit eine Riesen-Challenge.
Wann geht's weiter? Da muss ich mal eine Lanze, sag ich dir gleich, Anfang Mai im Senegal. Da muss ich mal eine Lanze für Claudia Hürtgen brechen, Timo. Ja. Weil die war nämlich auf der Runde bis zu ihrem Überschlag echt sehr, sehr, sehr schnell unterwegs. Und das sage ich deshalb, weil wenn meine Recherchen stimmen, Jensen Button hat natürlich, du hast es gerade gesagt, eine relativ geringe Offroad-Erfahrung, aber er hat Offroad-Erfahrung, weil er ist die Bayer 1000 gefahren, auf dem amerikanischen Kontinent eins der spektakulärsten Offroad-Rennen überhaupt, ist auch noch bei anderen Offroad-Veranstaltungen mitgefahren. Die einzige Person von allen 18 hinterm Lenkrad, die keine, also mir zumindest nicht bekannte Offroad-Erfahrung hat, außer mit Matthias Ekström und Matthias Killing in Oschersleben auf so einem Testkurs und in Aragon im Motorland da mal ein bisschen im Schotter gefahren zu sein. Die einzige von den 9 Personen, die keinen Offroad-Racer-Background hat, ist Claudia Hürtgen.
Definitiv. Und die hatte auch die Hose voll, hat sie auch ganz ehrlich gesagt. Sie sagte, Timo, ich habe das noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung. Und die war sich auch wirklich unsicher vor dem ersten Mal und war dann wirklich auch sehr, sehr gut. Also ich meine, die Abstände von der schnellsten Frau zu den Jungs war tatsächlich noch relativ groß, muss ich sagen. Da reden wir immer noch von 15 Sekunden ungefähr auf der Runde von der schnellsten Frau oder mehr auf die schnellste Zeit von Johann Christoffersen. Aber da gab es auch natürlich extreme Unterschiede und wie du sagst, auch ein Jensen Button, dem hat eine Minute gefehlt, ja, mal am Anfang auf der Runde. Eine Minute auf 8 oder 9 Kilometer, ja. Das ist natürlich eine Welt. Da muss man sich erst hintasten. Muss auf den Jensen auch eine Hürde brechen. Der hat das Auto erst am Dienstag bekommen, das erste Mal Rollout, dieses Team kannte gar nichts. Das heißt, da ist auch super, super schwierig gewesen, da konkurrenzfähig zu sein. Das wird besser sein. Aber unsere Claudia zum Beispiel, nachdem sie diesen Monster oder zwei Monsterunfälle überlebt hat, und wirklich überstanden hat, hat sie mich gleich gefragt, Timo, wie ist die Strecke in Senegal? Weil da hat man schon gemerkt, da ist der Respekt und die Angst vielleicht auch wieder, doch klar, logischerweise aufgrund der Erfahrung, schon da gewesen, dass man vielleicht drüber nachdenkt, ist das was überhaupt für mich? Aber ich konnte sie beruhigen, Senegal wird deutlich technischer, wird weicher und nicht so staubig.
Ja, und der Claudia hilft die Nordschleifenerfahrung, weil für viele Rennfahrer ist ja die Nordschleife auch schon so eine Vorstufe zu Rallycross.
oder Rallye. Also Jungs, tolle Einblicke, vielen, vielen Dank. Ich glaube, dass, wir sind Motorsport-Podcast, wir haben noch ein paar andere Themen, sonst rennt uns die Zeit wieder davon, aber Anfang Mai geht's weiter, Extreme E, ich kann nur allen empfehlen, im Real Life sich das Ganze anzugucken, die Highlight-Clips anzugucken, Timos Videos anzugucken, ganz, ganz viel findet ihr auf ran.de und einfach wirklich da reinklicken, durchklicken, genießen. Es ist wirklich geil, es ist wirklich neu. Und es ist hoffentlich auch ein erfolgreicher Schritt erfolgreicher Start dann in die Zukunft und das Ganze wird weitergehen und wird eine ähnliche Entwicklung vielleicht sogar nehmen, auch vielleicht nicht ganz so groß, aber sicherlich mindestens genauso spektakulär wie eben die Formel E und ja, Chapeau, Timo, Riesenjob.
Danke. Dafür muss ich noch einen ganz kurzen Einwurf machen in Sachen Nachhaltigkeit etc., was mich beeindruckt hat, rund um die Extreme E und Alejandro und sein Team. Was vor Ort, was man vorgefunden hat in Sachen Nachhaltigkeit, da war wirklich jedes Schild, jedes Banner, egal was da an dieser Strecke gestanden ist, egal was im Fahrerlager gestanden ist, war alles in irgendeiner Form recycelbar und wiederverwertbar. Da gab es also kein Plastik, da gab es keine Schilder aus Kunststoff oder irgendwas. Das war wirklich der Hammer und das hat mich wirklich beeindruckt. Man macht und probiert wirklich mit diesem Motorsport nicht nur aufmerksam zu machen, sondern diese Nachhaltigkeit in gewissen Materialien, in Forschung etc. pp. Wirklich bis ins Detail durchzuplanen. Und das war wirklich beeindruckend, dass es nicht nur erzählt wird, sondern dass es auch wirklich im Detail gemacht wird.
Ja, kann ich auch nochmal ergänzen, bei der Siegerehrung, auch da habe ich ein bisschen recherchiert, hat ja ein Designer aus Uruguay kreiert, die Trophäe für die Extreme E. Ja, 100% Plastikmüll, also wirklich recyceltes Material. Da hat man nicht halt irgendein Juwelier oder irgendeine Goldschmiede beauftragt, um irgendeine möglichst spektakuläre Trophäe zu machen. Nee, man hat irgendwo an irgendwelchen Stränden Plastikmüll gesammelt und hat daraus die Extreme E Trophäe kreiert. War auch ein Wettbewerb, war ausgeschrieben. Also ich glaube schon auch, dass das ernst genommen wird. Und natürlich werden wir damit nicht auf einen Schlag alle Probleme lösen. Aber allein durch die Tatsache, dass mit der St. Helena um die Welt gefahren wird, um das gesamte Fahrerlager in 64 Containern zu transportieren, damit ist der Abdruck, der Fingerprint, den die Extreme E hinterlässt, 70% geringer, als wenn man die 64 Container in Frachtflugzeuge packen würde. Ja. Und das ist eine Zahl, die ist recherchiert, die stimmt. Also klar, da regen sich einige Stimmen, die das belächeln, aber ich glaube, die meinen es ernst.
Ja, vor allen Dingen, wenn ich finde, die haben Glück gehabt. Ich empfinde, die haben Glück gehabt, dass sie ein paar Stunden vor der Ever Given durch den Suezkanal gefahren
ja, sind. Ja, das hast du recht, ja,
tatsächlich. Also da haben sie natürlich Glück gehabt. Die haben übrigens 12 Stunden durch den Suezkanal gebraucht mit der St. Helena. Okay. Ne? Das hat 12 Stunden gedauert. Wusste ich gar nicht, dass so eine Passage so lang ist. Okay. Aber die sind da so gerade eben durchgekommen. Ja. Weil von Liverpool bis zum endgültigen Hafen haben sie 3 Wochen gebraucht.
Das ist krass. Das ist wirklich krass. Also, ja, also ein irres Erlebnis.
Und warum ich dran glaube, dass das in die richtige Richtung geht und erfolgreich werden kann, so richtig, ist, wer die Formel E kennt und die beobachtet hat die letzten 7 Jahre und Alejandro Agag vielleicht hier und da mal miterlebt hat, der weiß, in Sachen Prominenz lässt er sich nicht nachsagen. Das heißt, um Aufmerksamkeit zu generieren, probiert er alle Hebel in Bewegung zu setzen und gute Leute vor Ort zu bringen. Ob hier war jetzt auch ein David Coulthard, ein David Richards, wie auch immer, vor Ort dann auch noch nebenbei. Da kommt irgendeiner in die Wüste geflogen, um sich da so ein Rennen anzugucken, ein paar Minuten. Das war schon super geil. Fürs nächste Rennen Senegal zum Beispiel ist schon klar, Lewis Hamilton wird selber vor Ort sein. Das ist natürlich genau sein Thema. Nachhaltigkeit ist ja auch jemand, der sehr viel in allen Bereichen unserer Welt sozusagen im Charity unterwegs ist und dann in dem Fall jetzt für Nachhaltigkeit und Recycling etc. um Hilfe. Ein geiles Thema. Er wird sich, glaube ich, um Schulprojekte unten in Senegal kümmern. Also von daher kann man auch da schon wieder erwarten, gute Namen zu sehen.
Mega. Mega, mega, mega gut. Also spannend, definitiv, interessant, definitiv und vor allem eben, wie gesagt, auch jetzt nachzulesen, ich Matthias, anzuschauen.
Nicht mehr. Ja, ich habe ihn auch nicht mehr gehört. Da ist er wieder.
Da bin ich wieder. Einfach, das Internet, Leute. Aber
Matthias,
das
ist ein Tonproblem.
Immer noch ein Tonproblem.
Irgendwas ist bei Matthias nicht sauber. Nee. Wir hören dich nicht.
Der Matthias sitzt auf der Leitung. Mich nicht. Nee. Da grinst er, guck. Ja, wir reden und du redest auch, aber wir hören dich nicht. Ja, genau.
Also müssen wir den Zuhörer mal erklären. Matthias Killing sitzt da vor den Toren Berlins, ist uns zugeschaltet und irgendwas ist da jetzt gerade tonlich mal nicht gut. Normalerweise ist das ja immer am Bodensee bei Timo Schader, dass es nicht funktioniert. Komisch, aber jetzt ist es mal bei Matthias Killing, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, dass Matthias sowas Ähnliches sagen wollte wie, wir machen jetzt mal einen Cut und wechseln mal kurz die Themen und gehen zu DTM. Ich glaube, jetzt hat er einen Zettel geschrieben mit einem Edding und hält uns den gleich hoch.
Genau. Macht weiter, steht drauf. Natürlich machen wir weiter, mein Lieber. Wir lassen das doch nicht so stehen. Ja, sehr gerne. Also, Wechsel zur DTM, oder, Eddie?
Genau. Ja, ich meine, war ja ein ereignisreicher Tag heute. Ich weiß nicht, ob du und wie lange du schlafen musstest. Jetlag hast ja keins gehabt. Nee. Aber es gab heute ja wieder neue Fahrer. Maxi Götz, Vincent Abril, der Franzose, Marco Wittmann und Gary Paffett. An einem Tag 4 neue Fahrer. Wie war deine erste Reaktion?
Ja, super geil. Ich meine, auch das habe ich hinter den Kulissen ja schon das ein oder andere Mal gehört, dass es aber gestern bestätigt ist. Und das in einem Tag ist natürlich super. Den zweiten Mann beim Hauptteam, wie heißt er nochmal? April, also nicht wie April.
Vincent April.
April, also wieder April.
Nicht April,
wieder
April sondern
mit
April.
B. Okay. Ja.
Den kennt man aus der Langstrecke. Hört ihr mich? Gute 24, gut, jetzt hören wir dich wieder.
Da ist er wieder.
Da ist er wieder.
Von der Leitung gerutscht.
Jetzt geht's wieder, ja?
Ja, hervorragend.
Mettes, hast du uns gehört? Ich habe die Namen schon rausgehauen zu DTM.
Ich hab euch die ganze Zeit gehört, aber ich habe versucht, still zu sein, weil je mehr ich jetzt hier dazwischen quatsche irgendwie, desto mehr muss ich nachher schneiden. Und jetzt habe ich so versucht, dass ich einfach wenig schneiden muss. Weißt du, das ist der ganze Grund, das technische ganz, Problem zu bilden. Du hast die Namen gerade angesprochen. Clever. Ich habe Gänsehaut bei den Namen.
Ja, ich auch.
Erzähl mal.
Wer, ich oder, ja, oder Timo?
Ja, ist ja egal. Ich kann auch was zu Gary Paffett erzählen oder zu Maxi Götz oder so. Also es ist Hammer. Also es ist einfach ganz, ganz toll für die DTM und die DTM bunter wie nie und großartiger irgendwie. Doch, großartiger war sie wahrscheinlich schon irgendwann mal. Aber das ist ein richtiger Schritt, muss ich sagen. Und wir haben ja auch noch nicht irgendwie, da glaube ich, das Ende der Fahnenstange, was das Fahrerlager angeht, erreicht. Ist zumindest mein Eindruck. Aber gerade über Gary Paffett, glaube ich, den Champion des Jahres 2018 und dann hat er ja in den 2000ern irgendwann auch mal eine Meisterschaft gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr genau wann. Also da freue ich mich richtig doll. Maxi Götz, auch viele Jahre DTM gefahren. Aber Paffett ist schon eine Hausnummer, oder Timo?
Geil, richtig geil. Freue mich riesig. Der passt natürlich in die DTM und hat seine Fußstapfen da ganz groß hinterlassen in den letzten Jahren der DTM. Das heißt, in der Zeit, wo er in der DTM war. Ein super Typ, ein geiler Racer. Und ist ja noch gar nicht so lange her, als die Situation mit Timo Glock und Gary Paffett in Hockenheim für geile Bilder gesorgt hat bei uns in Sat.1. Von daher, der nach seinem Ausflug Richtung Formel E, der sehr unglücklich verlaufen ist, ist er, glaube ich, sehr, sehr glücklich über das, dass er jetzt wieder in einem GT-Auto, in einem DTM-GT-Auto sitzen kann und da wieder seine Zeichen setzen kann. Aber es ist auch eine neue Herausforderung für ihn. Er ist auch nicht so viel GT-Rennen gefahren. Da kommen dann Leute wie Maxi Götz, der sehr viele GT-Rennen gefahren ist und der sehr gut unterwegs war und schnell war mit einem GT-Auto. Das heißt, die Karten sind so unterschiedlich, glaube ich mal, und ich traue mich momentan noch nicht zu sagen, wer da performancemäßig von der reinen Fahrer-Vita der Beste sein wird. Weil wir werden mit Sicherheit Leute vorne sehen, die der ein oder andere Zuschauer bei uns in Sat.1 noch nicht gesehen und gehört hat.
Ja, vor allem soll ich meinen Geheimfavorit schon mal sagen?
Sag mal, Eddie.
Philipp Ellis. Den hat keiner so richtig auf dem Zettel, aber der hat eine extrem gute GT-Erfahrung, ist ein junger Bursche, richtig gut. Und weil wir gerade über GT-Erfahrung gesprochen haben, Timo, auch zweifacher Champion wie du, da gibt es ja nicht allzu viele von, Marco Wittmann im BMW heute dann. Und da muss ich gestehen, habe ich mich extrem drüber gefreut. Also nicht nur Gary Paffett, Maxi Götz, wissen wir beide, der liefert immer gute Stories, der ist immer gut, der ist sauschnell, super. Aber dann an einem Tag, wie gesagt, diese 4 Namen. Und ich glaube, dass die Jungs beim Hubert Haupt Racing Team genau wissen, was sie tun. Und dieser Vincent April, also nicht April, sondern April mit B, den eigentlich nur Insider kennen, der wird schon auch schon ein bisschen was können, weil der hat ja auch einen starken Konkurrenten aus der Formel 2 ausgestochen. Aber natürlich über allem die beiden Namen des Tages. Paffett, Wittmann. Klingt doch wie eine richtige DTM, Matthias, ne?
Klingt wie eine DTM und ich bin gespannt und ich finde das auch toll. Also ich finde vor allem auch hier BMW hat seine Hausaufgaben gemacht. Also wir haben ja immer auch gesagt, klar, wir brauchen auch gerade für diesen Neustart der DTM eben große Namen. Ich freue mich wahnsinnig auf das Bruderduell in der DTM. Sheldon gegen Calvin van der Linde, der eine im BMW, der andere im Audi. Das finde ich ganz fantastisch. Ich meine, Timo Glock, brauchen wir nicht drüber reden. Und dann eben heute diese Nachricht mit Marco Wittmann, mit dem ich noch vor einiger Zeit Kontakt hatte. Da haben wir noch geschrieben und haben drüber geschrieben, weil er sagte, Mensch, ich weiß gar nicht, also DTM 2021, da bin ich mir nicht so sicher und so, und gibt es eine Möglichkeit, vielleicht können wir zusammenarbeiten, kann ich bei euch ein bisschen was mitmachen oder so, ich hatte total Bock drauf, ich finde euer Team super, und haben wir noch gesagt, ja, lass mal das Frühjahr abwarten, was noch passiert, und dann kam jetzt eben diese Meldung, dass Marco auch fährt. Ich bin halt nur gespannt, was dieser BMW leistet, weil ich habe bisher immer nur von der Badewanne gehört.
Wer hat das denn gesagt?
Das hat ja der Scheider hier im Podcast kreiert und die Kollegen haben es abgeschrieben. Ja.
Der M6.
Ja, ne? M6, ja. Also, ja, ich meine, da sind sich alle drüber einig und ich glaube, da müssen wir, ich hoffe, dass die eine BOP bekommen, das sage ich ganz ehrlich und offen und ehrlich, weil liebe Kollegen, nette Fahrerkollegen und Freunde in einem BMW sitzen werden. Da wünsche ich mir einfach für die, dass das BOP-mäßig ja so angeglichen werden kann, dass trotz dieses Nachteils von dem langen Auto und dem Radstand von diesem Auto in engen und mittelschnellen Ecken oder mittellangsamen Ecken sozusagen, dass man das irgendwie kompensieren kann, dass das Auto konkurrenzfähig ist auf der einen oder anderen Strecke. Die fangen in Monza an, das sollte dann nicht ganz so dramatisch sein, aber natürlich Turn 1 ist eine enge Schikane in Monza. Ich habe in diesem Auto auch schon gelitten, in Most zum Beispiel oder an irgendwelchen Stellen, wo eine langsame Schikane war, da dreht es irgendwann nur noch hinten durch beim Beschleunigen und es beschleunigt aber nicht, dass mich Autos aus der Kurve raus geschoben haben, habe ich noch nie erlebt. Also normalerweise fährt man ja irgendwie am Anfang der Kurve, kommt der Hintermann auf und dann
nee, du nicht, aber andere ja.
Ja, genau. Aber genau, das ist mir dann passiert, dass ich dann aus Kurven rausgeschoben wurde, weil das Auto leider Gottes das nicht so richtig konnte mit dem Umsetzen. Aber es ist doch geil, dass wir so ein buntes Feld haben und bei BMW ist ja auch, sag ich mal, mit dem M4 GT3 auch Licht am Ende des Tunnels, also da wird mit Sicherheit auch bald dann, wenn es nicht vielleicht sogar dieses Jahr noch kommt, in der DTM irgendwann noch ein Auto am Start sein.
Ich würde jede Wette drauf geben, dass wir das neue BMW-Auto in diesem Jahr in der DTM sehen werden.
Möglich, glaube ich.
Jede Wette.
Ja, glaube ich auch. Aber alles Zukunftsmusik. Wir haben nicht so schlecht spekuliert in den letzten Wochen hier, was das alles angeht. Aber im Moment sind es vier Marken. Also wir werden Audi erleben, wir werden Ferrari erleben, wir werden BMW und Mercedes erleben. Das fühlt sich wieder so ein bisschen wie eine alte oder die ältere DTM an. Aber gerade Mercedes überrascht mich eben auch mit insgesamt, ich glaube, 7 Autos bisher. Fix, ja. Wie gesagt, mit neuen Namen, mit alten Namen. Dann gibt es Arjan Mani und Fabian Schiller. Da müsste ich jetzt ehrlich gesagt googeln und loslegen. Eddie, weißt du da schon mehr? Oder sind das
wo fährt denn Fabian Schiller? Also auf meiner DTM-Liste steht er noch nicht.
Get Speed. Wie gesagt, das muss man dann mal anschauen. Die teilen sich morgen bei den Testfahrten ein Auto, bei Get Speed.
Arjan bei Mani. Testfahrten, ja.
Vielleicht ist auch ein Shootout zwischen den beiden. Kelvin van der Linde, das wird aber kein Shootout. Kelvin van der Linde und Mike Rockenfeller teilen sich ein Auto. Und Sophia Flörsch hat übrigens mit der Startnummer 99, das ist die Rocky-Nummer, morgen bei den Testfahrten das eigene Auto. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach das dritte noch nicht fertig ist. Ne?
Sophia Ganz Flörsch einfach. Hat die 99? Genau. Echt? Und dann nicht mehr der
Mike? Nein, für die Testfahrten. Jungs, bleibt mal ruhig.
Wenn der Rocky selber fährt, wieso hat denn dann die Sophia die 99? Was macht denn das für einen Sinn?
Weil die sich ein Auto teilen.
Aber ich dachte, das teilen sich ja mit der Van der Linde. Also das was denn jetzt?
Ja, wahrscheinlich. Wir wissen wir nicht. Also die Liste, die wir haben, ist Kelvin van der Linde und Rocky auf einem Auto und okay. Sophia Flörsch auf einem eigenen. Wahrscheinlich einfach, um auch weiter zu lernen und so weiter. Genauso wie Sheldon und Timo teilen sich ein Auto. Ja. Morgen bei den Testfahrten und übermorgen. Und Marco hat den BMW für sich, zumindest laut dieser Liste. Aber unabhängig davon, man guckt sich diese Namen an. Das wirkt alles ganz gut. Ich finde es super, dass wir mit Nico Müller den Vizemeister sehen werden. Mit Dev Gore, ein sehr spannender Teamkollege bei Rosberg. Alex Albon, das ist einfach mal Formel 1 und sein Teamkollege für Alpha Tauri beziehungsweise im Ferrari, diesem Red Bull Ferrari, ist ein Liam Lawson. Eddie, Timo, kennt ihr den? Ich auch hier würde ich jetzt wieder anfangen zu googeln, habe ich noch nicht.
Red Bull Rookie und also da, ganz ist junger Kerl, ja. da ist ein Masterplan hinter und das ist natürlich klar, dass der gesetzt ist. Der fährt die gesamte Saison durch. Alex Albon, der wird ja nicht immer können, weil er ja auch immer noch Red Bull Formel 1 Testfahrer ist und bei dem einen oder anderen, wenn es Überschneidungen gibt, bei der Formel 1 sein muss. Einen Namen hast du natürlich noch vergessen, weil der für uns oder gerade für dich als Interviewpartner ja immer eine Bank ist.
Ich weiß genau.
Lukas Auer.
Ja, genau.
Lukas Auer
im Mercedes und übrigens auch Daniel Junkadea. Also beide.
Genau.
Ja? Genau. Also das ist die Mischung, wenn ich das so sehe, die Mischung zwischen bekannten Namen aus den letzten Jahren und Newcomern, Rookies, neuen Namen in der DTM, finde ich genial. Mir fehlt nur der Name Timo Scheider.
Nee, mir fehlen noch mehr Namen. Lass mich erst. Und zwar nicht unbedingt in der Reihenfolge. Die Reihenfolge ist egal. Ich sag jetzt mal, was mir noch fehlt. Lieber Gerhard Berger. Es muss doch irgendwie möglich sein, für Bruno Spengler, Philipp Eng, Timo Scheider und Martin Tomczyk ein DTM-Auto hinzukriegen. Punkt.
Der Gerhard, der könnte das oder der würde das auch gut finden. Das kann ich euch schon verraten.
Ja, wie sieht's denn aus, Timo?
Kann ich unterschreiben.
Du warst zwar eine Woche in Saudi-Arabien, aber wie sieht's denn aus, Timo? Seid ihr euch näher gekommen?
Also es ist ein bisschen mehr Klarheit im System auf jeden Fall. Also eins der Teams, wo ich Thema war, hat heute bekannt gegeben, Da ging es natürlich am Ende des Tages um das liebe, nette Geld, wie es halt immer so ist, ne? Aber das ist gar nicht so wild, denn
hast du echt mit Walkenhorst verhandelt?
Nein, habe ich
nicht. Nee, mit Hubert Haupt Racing.
Oder mit Hubert Haupt.
Ja, Eddie, der Recherchen-Champion. Ja, tatsächlich.
Okay, Eddie ist Champ. 1-0. 1-0 Mielke.
Aber von der 99%igen Chance, von der die Medien schon gesprochen haben, nach meiner Aussage, die besteht nach wie vor. Und die ist ein bisschen mehr gereift. Sagen wir mal so.
Sehen wir dich in einem Porsche?
Du wirst lachen. Im Porsche war natürlich tatsächlich ein Thema. Aber da sage ich ja auch was.
1-1?
Also 1-1 könnte man, ja. Also ich, Porsche ist raus aus der Überlegung oder aus der Diskussion, aus folgendem Grund.
Aus deiner?
Ja, genau, aus meiner Überlegung. Weil Porsche bringt 2023 ein neues GT3-Auto. Das heißt, die Teams tun sich natürlich ungern jetzt nochmal ein altes Auto an, um dann in den anderthalb Jahren wieder neues kaufen zu müssen. Momentan hat Porsche tatsächlich keine Möglichkeit, mehr als ein Auto irgendwo herzubringen, beziehungsweise die es irgendwo auftreiben könnten, stehen vielleicht bei einem Team. Zum Beispiel bei Rowe steht ein einziges Auto rum, andere Teams wollen nicht verkaufen oder so. Das heißt, wenn du irgendwie nicht bei dem Team fährst, sondern ein anderes Team hättest oder mit dem was machen würdest wollen und ein Porsche möchtest, geht das gar nicht. Damit ist Porsche eigentlich schon mal raus aus der Situation, wenn die Teams, die das Auto besitzen oder ein Auto besitzen, nicht selber das Auto finanziert oder eingesetzt bekommen. So, damit ist das Thema.
Es wird im Hintergrund, das kann ich euch erzählen, weil ich recherchiere ja wirklich pausenlos. Es wird tatsächlich noch über einen Porsche verhandelt. Fehlt noch ein bisschen Kleingeld, das kann ich auch sagen. Ja gut, aber das ist ja nicht anders zu erwarten. Trotzdem, wenn ich mir das so angucke, die Liste, 17 Autos, 7 Mercedes, 5 Audi, 3 BMW, 2 Ferrari. Ganz ehrlich, ich hätte das, also selbst zu dem Zeitpunkt, als wir mit Gerhard Berger im Podcast hier gesprochen haben, weil dazu kommen ja auch noch Christian Klien, den haben wir vergessen. Der fährt ja mindestens auch 3 Rennen als Gaststarter. Also da kommt ja noch ein bisschen was zu. Also ich bin mittlerweile, obwohl ich ja am Anfang der größte Skeptiker hier in unserem Team war, was die Zukunft der DTM angeht, gebe ich auch gerne zu. Aber ich kann nur sagen, Chapeau, Kappe ab an die ITR, an Frederik Elsner und Gerhard Berger vor allen Dingen natürlich. Der rennt ja jetzt im Moment nicht umsonst in jedem Formel-1-Grid rum, sondern der versucht natürlich überall Akquise zu machen. Und allein, dass der es geschafft hat, ich erinnere mich da noch an unser DTM-Interview mit Dr. Helmut Marko, der einen Wiedereinstieg von Red Bull in die DTM in weite Ferne verwiesen hat. Ja, und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 2 Ferraris mit Red Bull drauf. Ja, und was glaubt ihr denn wohl, wie das zustande gekommen ist? Das kommt dadurch zustande, weil auch Gerhard Berger ein Netzwerk hat. Und da kann ich nur sagen, Kappe, Chapeau, 17 Autos, verschiedene Marken, plus Gaststarter. Also wir könnten jetzt schon anfangen, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir die 20 noch erreichen werden bis Monza.
Absolut.
Ja, also ich muss sagen, das wollten wir ja haben. Ne? Wir wollten ein buntes Feld haben, wir wollten neue Namen und alte Namen und das ist auf jeden Fall jetzt schon gegeben. Alles, was jetzt noch kommt, sind i-Tüpfelchen, sage ich mal. Damit kann man sehr, sehr gut leben. Ich glaube, da darf und kann keiner meckern, weil das vor einem halben Jahr hat jeder noch gedacht, nee, das wird nichts, die DTM ist am Boden, es gibt keine DTM mehr, es geht nicht
dich,
weiter.
Erinner dich an den Moment, als wir die Präsentation gemacht haben mit diesem DTM Electric Auto in Hockenheim. Letztes Saisonrennen, ich glaube, es war Anfang November oder so, oder Mitte November. Ja. Und dann war ja diese Präsentation von dem E-Auto und es war aber auch die Präsentation der neuen DTM. Da ist viel gesprochen worden. Da war aber noch wenig konkret. Da gab es eben diese großen Träume und Visionen. Und es wurde eben aber klar gesagt, wir werden das schaffen. Und dass sie das eben geschafft haben, muss ich sagen, das beeindruckt mich und das ist klasse. Und jetzt ist ab morgen Testfahrt in Hockenheim. Da wird sicherlich ein paar Sachen auf RAN.de zu sehen geben. Ich hoffe es zumindest. Und dann wird es ja nochmal Testfahrten am Lausitzring geben. Ich glaube, dass sie das Thema BOP auch noch auf die Kette kriegen. Da gibt es ja auch einen Vertrag mit einer absoluten Expertenfirma. Das wird funktionieren und dann werden wir in Monza da ein geiles Feld am Start haben und wir stehen dann wieder zusammen, Timo, in der Startaufstellung und dann machen wir unseren Job wie immer. Ich habe dir gesagt, ich finde
es scheiße, wenn du fährst.
Ich habe gesagt, ich finde es scheiße, wenn du fährst. Du bleibst bei mir. Punkt, Ende. Mickey Maus, die Messe ist gelesen, der Satz ist gesagt. Timo Scheider bleibt Sat.1-Experte.
Okay.
Jetzt 2-1 für mich, oder?
Ja.
Wieso denn 2-1? Wann hast du denn das erste Tor gemacht?
Okay. Jetzt gerade eben, als ich Porsche geraten habe. Egal. Nein, also Timo, ich will dich nicht festnageln. Um Gottes Willen, mach, was du willst.
Kann ich leider auch nicht. Also ich meine, du weißt, ich liebe euch über alles. Nicht über alles, aber auf jeden Fall fühle mich sauwohl. Also
umgekehrt ist es so. Wir lieben dich wirklich über alles. Schade, dass du das revidierst. Wirklich. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber gut, das ist natürlich auch hier deine Entscheidung.
Die lasse ich mal so im Raum stehen. ich fühle mich sauwohl bei euch, aber ist ja klar. Ich meine, am Ende, ich bin nach vorne mit Herzen noch Rennfahrer und ich glaube, das brauche ich eigentlich nicht zu erklären. Ich liebe das Autofahren. Solange es Menschen gibt, die sich für mich interessieren, solange ich Spaß habe und ich habe es auch gesagt, wenn ich das finanziell geregelt kriege, ist das natürlich meine Prio 1 und danach kommt der Rest. Aber es kann sein, dass ich im Monster noch neben dir stehe. Kann aber auch sein, dass ich einen Helm aufhabe dabei. Kann auch sein, dass nur ein Mikrofon ist in der Hand. Ich weiß es nicht.
Das Mikro ist auf jeden Fall in die Hand. Leute.
Was für schöne Spekulation.
Mein Top, den will ich auch noch sagen an dieser Stelle, Timo, das bist du. Wow. Geile Strecke, Strecke, geiler Job in Saudi-Arabien, deswegen bist du mein Top.
Wow, danke.
Mein Flop ist der Staub. Mhm. Weil das war viel. Ja, da musste man sich wirklich reinfuchsen. Mein Flop, der Staub.
Das sagen wir dem auch nochmal. Ich fahre da nochmal hin und sage dem das, was ein Arsch das war.
Dem Wüstenstaub.
Du blöder Staub. Ich habe einen ganz anderen Flop. Damit vielleicht zum Abschluss, weil wir haben schon fast wieder eine Stunde voll. Mein Flop, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal in Verbindung mit Flop über die Lippen bringe. Aber es ist so. Mein Flop des Wochenendes, Valentino Rossi. Startplatz 21 im Rennen, dann entfernt von den Punkten, keine Chance. Hat mir ein bisschen wehgetan an diesem Wochenende, weil ich habe dann wirklich noch MotoGP geguckt und ich glaube, Timo hat auch reingeguckt. Timo, du hast auch im Rückflug Stefan Bradl neben dir sitzen gehabt. Ja. Was hatte der denn für eine Laune?
Ja, er war natürlich ein bisschen frustriert. Er hat ja im Quali 1 ganz gut angefangen und oder beziehungsweise im freien Training dann das für das zweite Quali direkt qualifiziert gewesen als Zehnter. Da war dann 11. Final ist beim Rennen halt einfach beim Start nicht weggekommen. Hat mir ganz klar gesagt, ich habe es einfach verkackt. Ich habe einfach einen scheiß Start gehabt, war ja auf 19 zurück dann am Start und ist am Ende dann 14. geworden. Er weiß auch, die Honda ist momentan jetzt vielleicht nicht das absolute beste Motorrad, aber den Start hat er voll auf seine Kappe genommen, da war er sehr fair. Aber ich glaube, es war an sich trotzdem ein relativ starkes Wochenende von ihm, bis auf eben Start und das eine oder andere. Du kannst das besser beurteilen, Eddie. Im Detail habe ich auch nicht mit ihm gesprochen dann darüber, aber ich glaube, er hat einen relativ guten Eindruck als Ersatz von Marc Marquez momentan hinterlassen.
Mega, direkt für als schnellste Honda wohlgemerkt. Ja. Ne? Also Paul Espargaro, der verdient ja auch deutlich mehr. Den haben sie ja geholt von KTM als Teamkollegen von Marc Marquez. Den hat er eigentlich das gesamte Wochenende im Griff gehabt. Im Rennen war er dann knapp hinter ihm, Stefan, weil er den Start wirklich komplett vermasselt hat. Da hat er einen Fehler gemacht. Aber neue Rekordzahlen aus der MotoGP zwischen dem 1. und dem 15. Und das sage ich euch beiden Autohelden. Zwischen dem 1. und dem 15. Und da haben wir ja letzte Woche mit Stefan schon drüber gesprochen, Matthias. 8,9 Sekunden. Das ist der engste Zieleinlauf der Top 15 in der MotoGP ever. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist für uns Zuschauer natürlich begnadet. Aber 8,9 Sekunden bei Stefan Bradl als 14. waren es sogar nur 6,4 Sekunden Rückstand. Als der Stefan Stammfahrer war, wäre er damit Zweiter geworden mit diesem Rückstand. Und jetzt sind da wirklich 15 Mann in 8,9 Sekunden. Das gibt's gar nicht. Also unglaublich.
Aber es setzt sich genau das fort, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Unberechenbare MotoGP. Viele Sieger, verschiedene Chancen gefühlt für alle. Eine Maschine wie die Honda lange überlegen. Da bin ich nämlich jetzt gespannt, weil die Wahrheit der Messe wird gelesen, wenn Marc Marquez zurückkommt. Und wenn der nämlich dann auch 14. wird oder 12. wird oder 8. wird oder so, dann kannst du die Leistung von Stefan in diesen beiden Wochenenden in Katar, und er hat uns ja wirklich beeindruckend erzählt in der letzten Folge, wie auch das erste Wochenende in Katar war, dann kannst du diese Leistung von ihm nochmal eine Schippe höher hängen an deine Wand. Und ich muss sagen, ob jetzt 14., also diese Sekunden, das war für mich das Entscheidende oder ist für mich das Entscheidende, dieser engste Zieleinlauf, da kann man sich nur freuen auf alles, was kommt. Das Einzige, warum ich wahnsinnig traurig bin, dass wir Stefan Bradl dann wahrscheinlich in Portimao erstmal nicht mehr auf dem Motorrad sehen werden. Ne? Also
da bin ich mir noch nicht so sicher. Nee, da bin ich mir noch nicht so sicher, weil Marc Marquez, den kenne ich halt auch schon seit ein paar Jahren und habe den ein paar Mal schon erlebt. Der ist zweimal Motorrad gefahren, jetzt in Katar nicht gefahren. Ich wüsste jetzt nicht, warum jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen da so eine Blitzheilung stattfinden soll. Wenn er selber dann schon entscheidet, nee, geht noch nicht, nach drei Operationen. Das warten wir mal ab, das ist noch Zukunftsmusik irgendwie. Ne?
Sag mal, also, sag mal.
MotoGP.
Ich bekomme gerade was, wo du es gerade so erklärst über Marc Marquez, kommt mir der Gedanke, will der vielleicht gar nicht? Will der vielleicht lieber abwarten, bis das Motorrad wieder ein Level hat, was wieder funktioniert? Will der vielleicht einfach nur sagen, mir zwickt's noch irgendwie da im Arm, bevor er sich auf Platz 8 nämlich dann eben abwinken lässt? Denkt er sich vielleicht,
weißt du was, muss das sein? Ich glaube, das kann man im Moment noch nicht beurteilen. Also erstmal glaube ich, dass Marc Marquez solche Gedanken nicht hat. Ich glaube einfach, er ist noch nicht bei 100%. Das hat er, und er ist ja jetzt nicht mit irgendeiner Straßenmaschine losgefahren, sondern mit der sündhaft teuren Spezialreplika mit dem Honda Superbike. Und da hat er dann wohl anscheinend gemerkt, sowohl in Barcelona als auch in Portimao, es reicht noch nicht, um in Katar in den Start zu gehen. Ja, und er weiß ja auch, was passiert, wenn man zu früh wieder draufsteigt, ne? Gerade mal eine Woche nach der Operation. Also der hat eine harte Leidensgeschichte hinter sich. Deswegen bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob der in Portimao fährt. Und was vor allen Dingen auch wirklich bemerkenswert ist, das gesamte Fahrerlager der MotoGP spricht ausgesprochen positiv über Stefan Bradl, weil der hat jetzt an den beiden Rennwochen in Katar herausragende Leistung gezeigt, ist in der Weltspitze mitgefahren, hat nebenbei noch Teile entwickelt und aussortiert für die anderen drei Honda-Fahrer. Wollen wir ja nicht vergessen, da sind noch drei andere auf der Honda unterwegs, nämlich nicht nur Paul Espargaro, sondern auch noch Taka Nakagami und Alex Marquez im Team von Lucio Cecchinello. Und hier hat Stefan Bradl komplett im Griff gehabt. Also wer da jetzt noch an den Leistungen von Stefan Bradl zweifelt, der hat sie nicht alle. Also wir haben einen guten Ersatzmann, ne? Deswegen sind die bei Honda ganz entspannt. Und eins muss man auch noch dazu sagen, Katar war noch nie so die super Honda-Spezialstrecke. Ne? Eigentlich hatten ja vor diesem Wochenende alle auf Ducati gesetzt, wegen dem Topspeed. Ich sage nur 362,8 von Johann Zarco. Oder jetzt im Falle gestern, trotz Gegenwind, war es bei Jack Miller 356,4. Der das Rennen gewonnen hat, Fabio Quartararo, französischer Doppelsieg übrigens, Johann Zarco auf Platz 2, WM-führender Johann Zarco, vor anderthalb Jahren bei KTM geschasst, jetzt WM-führender auf einer Pramac Ducati, da gibt's Geschichten, die man da erzählen kann, das ist einfach irre, und die Honda-Strecken kommen noch, also Portimao ist die nächste, dann kommt Jerez, man kann das jetzt noch nicht sagen, dass die Honda in diesem Jahr keine Chance hätte.
Auf jeden Fall haben viele Chancen, und das finde ich ganz spannend bei der MotoGP, und das war letztes Jahr so, und das wird auch dieses Jahr wieder so sein.
Mattes, ganz kurz ein Satz noch von mir, dann halte ich auch endlich mal die Klappe.
Geht
ja sogar noch enger, weil MotoGP ist halt nicht nur MotoGP, sondern auch Moto2 und Moto3. Moto2 leider für die deutschsprachigen Fahrer Tom Lüthi und Marcel Schrötter war das gestern ein Satz mit X. Die haben die Osterer einfach nicht gefunden. Die sind nämlich beide gestürzt. Sam Lowes hat das zweite Mal hintereinander gewonnen, die in der mittleren Kategorie. Aber was die engen Abstände angeht, die wir beim TV ja so gerne haben, und das gilt auch für Timo Scheider als Experte, Moto3 gewinnt ein Rookie, Pedro Acosta, der war beim ersten Rennen schon auf dem Podest, der fährt das erste Jahr Moto3 bei Aki Ayo im Team, der ist, weil er bestraft worden ist wegen einem Bummelvergehen im Qualifying, glaube ich, der ist aus der Boxengasse losgefahren mit über 10 Sekunden Rückstand, hat dann das Rennen gewonnen und hatte am Ende als erster auf den 14. und 15., der 14. war Max Kofler aus Österreich und der 15. Yuki Kuni aus Japan, 2,2 Sekunden Vorsprung.
Im Ernst?
Doch, ja, 2,2 Sekunden zwischen dem 1. und dem 15.
Das gibt's
für uns Zuschauer, wie gesagt, klasse. Für uns Zuschauer, wie gesagt, klasse.
Den Zieleinlauf musst du dir mal angucken.
Ja, für den 15. Findet man
bestimmt im Netz, ne?
Das ist ja geil. Ja, das, klar. Für den 15. sehr schmerzhaft.
Ja, ja, in der Tat. Ich bin 2 Sekunden am Sieger ins Ziel gekommen. Ich bin leider nur 13. geworden.
Das ist doch geil. Das ist, glaube ich, für einen Motorsportler die Höchststrafe, oder?
Ja, unfassbar. Gott, das will. Hab ich nie gehört. Das ist ja geil.
Witzig. Jungs, schöne Folge mit euch. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich würde gerne noch einen Sendehinweis loswerden. Der ist mir ganz wichtig, uns allen ganz wichtig. Formel E am kommenden Wochenende. Freitag geht es schon los, glaube ich, Eddie, ne? Auf ran.de mit den freien Trainings.
Richtig. Ja, und alle Trainingssessions auf ran.de, teilweise sehr früh.
Samstag früh, 7 Uhr, glaube ich, oder sowas. 6.55 Uhr habe ich heute gehört.
Das ist die Sonntagszeit.
Ist die Sonntagszeit
und Samstag. 7.55
Uhr. Genau, kurz vor 8 am Samstag und kurz vor 7 am Sonntag auf ran.de die Qualifyings und die freien Trainings. Und dann 12.30 Uhr am Sonntag, aber 15.30 Uhr am Samstag. Also Samstag 15.30 Uhr, Sonntag 12.30 Uhr, Formel E live in Sat.1 und auf RAN.de.
Kann ich nochmal schnell zurückspulen? Ja, ich habe das jetzt nicht mehr irgendwie durcheinander gebracht.
Also 15 Uhr, pass auf, 15.30 Uhr am Samstag, 15.30 Uhr am Samstag, 12.30 Uhr am Sonntag.
Das ist doch schon mal gut. Na gut,
das kannst du dir merken. Und Timo, weißt du auch, warum diese Unterschiede?
Nee, sag mal.
Ja, ganz einfach, weil die fahren endlich in einer Metropole, wo sonst die Vespas und die APs und sonst was rumknattern. Die müssen Sonntag schon so früh starten, im Gegensatz zu dem Samstag, weil, das ist Auflage von der römischen Stadtregierung, da müssen Montagmorgen wieder die normalen Autos langfahren, da rund um die Monumente auf dem Gelände der Weltausstellung. Also ein richtiges Mehrstadtrennen geht nicht. Ich freue mich drauf. Okay. Matthias in Rom, ich in München mit Andrea Kaiser und Daniel ab dem Studio und Timo Scheider hoffentlich entspannt auf dem Sofa und guckst aber zu, oder?
Das könnte ganz gut so werden, würde ich meinen. Doch, das ist sicher so, was Wochenende
was,
doch.
Was soll denn das heißen?
Würde ich mich sehr freuen.
Ich brauche dich als Experte am Handy, der mir ab und zu, wenn ich Blödsinn rede, eine WhatsApp schickt.
Ja, also ich habe heute schon Corona-Test gemacht für die Einreise nach Italien morgen und so. Es wird alles richtig
finden. Also ich kann euch sagen, der Renndirektor für die Formel E, Scott Elkins, der auch Extreme E-Renndirektor ist, der saß mit mir auf dem gleichen Flug. Den haben sie gestern schön in Riyadh festgehalten, nicht rausgelassen Richtung Italien, trotz dass er vom Veranstalter und vom Land quasi Einreisegenehmigung per Schrift hatte. Dann hat man ihm gesagt, dass er erst ab dem 6., sprich heute, einreisen darf. Er muss jetzt noch eine Nacht in Riyadh bleiben. Die italienischen Auflagen haben sich da wohl geändert. Das heißt, der muss jetzt einmal 24 Stunden warten am Flughafen in Riyadh und fliegt jetzt quasi mit der nächsten Maschine. Ich muss ihm gleich mal schreiben, ob er weitergekommen ist. Aber
kenne ich. Ist 24 Stunden Riyadh am Flughafen kenne ich. Ist ein schönes Gefühl. Aber aber du darfst nicht nach Italien einreisen, ne? Also, außer jetzt eben mit Sondergenehmigung und ich weiß nicht was. Also diese Zeit ist ja völlig verrückt. Wir reden von Italien.
Ja, genau.
Ich habe hier so eine Einladung liegen vom italienischen Automobilsportclub und irgendwie von der Stadt.
Genau, Rom, die hat er auch gezeigt, hat die immer gar nicht interessiert.
So ganz viel Zeug, was wir alles geschickt bekommen haben. Ansonsten hast du keine Chance, da reinzukommen. Ja, plus Corona-Test, plus alles, was dazugehört. Also ich wünsche mir einfach, dass diese ganze Scheiße bald vorbei ist. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Jungs, es hat Spaß gemacht mit euch.
Danke.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe schön mitgeschrieben.
Sehr gut, sehr gut.
Kannst du nochmal durchlesen, den Podcast.
Dann machen wir das Ding mal schön fertig und dann geht er online. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören. Das gilt wie immer, macht einen Screenshot. Schickt uns gerne eine Nachricht. @Timo Scheider, @EddieMielkeOfficial oder auch @MatthiasKilling auf Instagram. Und macht gerne einen Podcast. Verlinkt uns, verlinkt auch RunRacing. @RunRacing, @Run_Racing, glaube ich. Ne? Run_Racing.
Run_Racing.
Genau. Ja, genau. Und das könnt ihr auch verlinken. Und da würden wir uns freuen. Immer mehr Menschen erfahren von diesem Podcast. Das ist gut so. Unsere Zahlen, die steigen und steigen. Ich will noch nicht sagen ins Unermessliche. Aber sie stehen, sind schon so hoch, wie Timos Haare gerade zu Berge stehen.
Okay. Und weißt du, was ich da von wegen, weil sie steigen, fände ich es geil, wenn wir beim nächsten Podcast es wirklich schaffen, ein paar Fans von da draußen euch mit reinzunehmen vielleicht in den Podcast. Ich glaube, da kriegen wir mal über einen Mehrfach-Call was hin, dass wir euch mit einladen, in den Podcast live dabei zu sein. Schickt einem von uns drei doch mal, wenn ihr Bock drauf habt, ob ihr dabei sein wollt und wir losen dann mal aus, wer vielleicht dabei ist, oder? Was haltet ihr davon?
Super Idee. Er muss nur natürlich aufgrund der Produktionsart, wie ich das hier mache, die entsprechenden technischen Voraussetzungen haben. Das wisst ihr. Aber das ist tatsächlich nicht schwer und kein Hexenwerk. Also das wäre geil. Gute Idee, Timo. Sehr gute Idee. Und vor allem haben wir dann auch eine Menge zu berichten, auch vom Formel-E-Rennwochenende und von allem anderen, was dann sonst noch so stattfindet in der Welt des Motorsports, DTM-Testfahrten und so weiter.
Genau.
Cool. Also meine Lieben. Danke fürs Zuhören.
Schönen Abend, schönen Tag.
Allen eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss, ciao.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.